Zu Beginn sehen wir einen Clip.
Gott, der ist gnädig.
Nett. Gut.
Groß und mächtig.
Gerecht.
Gott ist
cool, aber auch jetzt nicht so Angeber oder sowas.
Der liebt uns, der ist toll.
Der ist total, total nett.
Der macht keine Fehler und so.
Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht.
Schon lieb, aber ganz lieb würde ich jetzt auch nicht sagen, aber...
Gott besteht aus drei Teilen. Aus dem Heiligen Geist, aus Jesus.
Gott der Vater, Gott der Sohn und der Heilige Geist. Ich stelle mir so vor wie vielleicht so etwas älteren Papa.
Also nicht so wie ein normaler Mensch.
Ich kann mit ihm reden. Alle können mit ihm reden.
Also ich habe immer gedacht, der wäre durchsichtig. Das kann man erst im Himmel wissen.
Das kann man schlecht erklären.
Im Himmel wird Gott sichtbar. Vorher kann man ihn nicht sehen.
Also Gott ist überall.
Also ich finde, Gott ist ein großer, liebender Vater, der alle Leute liebt und ich finde ihn richtig nett und toll.
Ich kann gar nicht beschreiben, wie toll er ist.
Ja, ich wollte euch diesen wunderbaren Clip nicht vorenthalten und diese Kinder und ihre Meinung. Ich finde das total spannend und erstaunlich, was diese Kinder schon auf dem Kasten haben und was sie anscheinend schon von Gott verstanden haben oder was sie schon mal von Gott erlebt haben. Und sie beschreiben das total authentisch, was sie bislang eben verstanden haben. Und sie haben schon, wie ich finde, eine Menge geschafft oder eine Menge verstanden. Und wenn man das mal durchdenkt, was da in den Antworten alles drin steckt, dann kann man da schon eine wunderbare Theologie daraus kreieren, beziehungsweise nochmal schauen. Zum Beispiel, der eine hat gesagt, ja, Gott besteht aus drei Teilen. Ich würde es jetzt Personen nennen, aber das ist natürlich schon auch ein Thema der Theologie. Also da steckt ganz viel drin. Und die Kinder, wenn ihr euch das mal aufgefallen ist, die haben ganz unterschiedlich beschrieben, wie Gott ist für sie. Die einen, da gab es die einen, die Vergleiche angestellt haben, die haben gesagt, Gott ist wie ein normaler Mensch. Und dann gab es Kinder, die Eigenschaften aufgezählt haben, die zum Teil Eigenschaften sind, die wir, du und ich auch haben. Also zum Beispiel war es nett, Gott ist freundlich, Gott ist liebevoll. Aber dann gab es auch Kinder, die Wesenszüge, also Eigenschaften von Gott erzählt haben, die wir niemals erreichen werden und die nur Gott vorherbestimmt sind. Also er ist irgendwie durchsichtig. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal durchsichtig war. Ich war es noch nicht. Dann überall anwesend. Ich weiß, ich kann immer nur an einem Punkt zu einer bestimmten Uhrzeit da sein und dann bin ich hier. Also ich bin jetzt hier und nicht noch in Ludwigsburg. Also überall anwesend ist Gott. Er hört wirklich jeden Menschen. Er ist fehlerlos im Vergleich zu mir. Wenn ich in mein Leben schaue, da kommen echt viele Fehler zusammen. Er ist gnädig. Naja gut, ich kann auch gnädig sein mit meinen Mitmenschen, wenn Caro mir jetzt irgendwie, was weiß ich, mein iPad kaputt macht oder so, dann kann ich sagen, ja, Caro, macht nichts, komm, ist kein Problem, das kriegen wir irgendwie alles hin. Aber so richtig die Gnade, die volle Gnade, voll und ganz für all das, was ich tue und was ich an Fehlern auch in mir trage, das kann auch nur Gott. Und er ist allmächtig. Das kam von diesen Kindern. Und manche haben sogar Bilder benutzt. Also Gott besteht eben aus drei Teilen oder Gott ist irgendwie wie ein älterer Papa, wurde gesagt. Und all diese Bilder verraten uns schon irgendwie eine ganze Menge über Gott. Und das Thema ist heute, oh mein Gott, oder die Betonung müsste eigentlich eher, oh mein Gott, drauf liegen. Also nochmal die Frage heute Abend an dich, wie hast du dir Gott bislang vorgestellt? Wie ist er momentan eigentlich für dich? Was sind so deine Bilder, wenn du an Gott denkst? Welche Eigenschaften ploppen da sofort auf, wenn ich dich jetzt sofort fragen würde, wie ist Gott für dich? Das ist heute Abend Thema und wir wollen ein bisschen tiefer reinschauen, ob das immer auch alles so klar ist, wer Gott ist und wie Gott ist. Und ein kleiner Einschub an dieser Stelle. Ich finde das sehr bemerkenswert, wie ehrlich und authentisch diese Kinder ihr Wissen raushauen und vor allen Dingen, wie ungefiltert. Ich erwische mich so oft dabei, ich glaube, ihr merkt das vielleicht auch, je älter ihr werdet, desto reflektierter wird man. Man wägt ab, kann ich das jetzt so sagen? Stimmt das jetzt auch, wenn ich das jetzt wirklich sage? Und die Kinder, die erzählen einfach aus ihrem eigenen Empfinden heraus, aus ihrer eigenen Gefühlslage. Und da habe ich mir gedacht, als ich diesen Clip gesehen habe in der Vorbereitung, den nehme ich mit rein. Und ich möchte mir da schon bei den Kindern ein Beispiel daran nehmen, wie sie über Gott reden. Weil mich das fasziniert hat. Und ich glaube, weil wir da schon von den Kindern eine Menge lernen können, wenn wir uns überlegen, wie wir Gott empfinden oder wenn wir manchmal das Gefühl haben, Gott hat mir da jetzt irgendwie geholfen oder er war für mich da, er hat mich getröstet, dass wir das auch einfach mal so fröhlich und frei heraus wie die Kinder erzählen können. Also vielleicht auch eine Ermutigung an dich. Schon an den Kindern können wir ganz viel lernen und das hat mich fasziniert. Genau, ich habe hier nochmal so ein paar Sachen aufgezählt und diese Liste über Bilder, über Vergleiche, über Eigenschaften, die wir von Gott auch haben und die wir auch in der Bibel haben, die ist ellenlang. Ich habe sie nicht fertiggestellt, beziehungsweise ich werde sie wahrscheinlich auch nicht fertigstellen, weil sie einfach so viel und viel voll ist. Aber ich habe hier mal so ein paar Begriffe rausgesucht, die die Kinder auch gesagt haben, aber die mir auch noch eingefallen sind. Und ihr merkt, das ist ganz schön viel. Also, wir werden es wahrscheinlich heute auch nicht alles durchschaffen, aber ich gebe mein Bestes. Wenn wir über Gott nachdenken und wie Gott eigentlich wirklich ist, dann fällt mir als erstes die Aussage von dem letzten Kind ein, das nämlich gesagt hat, ich kann eigentlich gar nicht beschreiben, wie toll er ist. Warum finde ich diese Aussage so spannend von diesem Mädchen? Ich glaube, es kommt zum Ausdruck, dass Gott irgendwie positiv ist. Ich glaube, da sind wir irgendwie alle, seid ihr alle damit einverstanden, dass Gott positiv ist, durch und durch positiv? Ja, ich sehe so ein paar fragende Gesichter, okay. Also Gott ist zutiefst positiv, ja, aber sie hat auch gesagt, irgendwie kann sie es gar nicht richtig beschreiben. Und ich denke, dass das ein menschliches Grundphänomen ist von dir und mir, nämlich, dass wir Gott niemals, unser ganzes Leben lang, niemals bis ins letzte Detail verstehen werden. Das wird nicht klappen. Wir können Gott mit unserem Verstand, mit unserem begrenzten Verstand einfach nicht komplett begreifen. Und geschweige denn sogar irgendwie beschreiben, so gerne ich das auch manchmal würde oder so gerne ich mir das auch manchmal wünschen würde. Weil sich dadurch natürlich einige Fragen klären würde, wenn ich weiß, okay, Gott ist so und so, dann weiß ich auch, warum er das und das getan hat oder warum er mir in dieser Situation nicht geholfen hat. Da würde einige Fragen erleichtern. Aber das bleibt dir und mir und unserem menschlichen Verstand einfach verborgen. Warum? Weil wir hier Menschen sind und wir sind Geschöpfe Gottes. Und der Schöpfer, der ist auch nochmal ganz groß und nochmal viel, viel größer als das, was wir in unserem kleinen Hirn eigentlich begreifen können. Das heißt, immer das, was wir versuchen von Gott zu verstehen und was wir auch erleben, was Gott in unserem Alltag tut, das ist immer begrenzt. Das ist immer in so einer gewissen Box. Aber Gott ist out of the box. Gott ist auch manchmal out of unserem Verstand. Und er ist nochmal viel, viel größer, als wir das uns denken können. Und der Paulus, der hat in Korinth auch schon was versucht, den Leuten klarzumachen, indem er in 1. Korinther 13 nämlich sagt, hey Leute, also ich zitiere, denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Als ich noch ein Kind war, redete ich, wie Kinder reden, dachte, wie Kinder denken, und urteilte, wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Und jetzt sagt er nochmal, jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, dann erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Also es wird deutlich, wir Menschen leben in dieser Welt, die Gott geschaffen hat. Wir sind Geschöpfe, wir sind begrenzt. Er ist der Schöpfer, er kann auch nochmal ganz anders. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn wir uns da Gedanken drüber machen, gleich auch nochmal verschiedene Bilder, dass wir das im Hintergrund behalten. Ey, wir können immer auch nur einen Teil des Ganzen von Gott ergreifen. Stellt euch vor, ihr habt Gott wäre eine riesige Pizza. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein kleiner komisches Bild, aber eine Pizza mit tausenden von Teilen, von richtig schönen Stücken, alle anders belegt, eine mit Käserandfüllung am Rand oder andere mit Vierfachkäse und wir können in unserem ganzen Leben immer nur vielleicht mal ein Stück rausnehmen, mal von dem anderen kosten und wir merken aber, die ganze Pizza, die ist so groß, die ist so vielfältig, die werden wir erst am Ende unserer Tage, wenn wir bei Gott sind, werden wir das erst alles herausfinden. Und ich finde das auch gut. Ich sage euch gleich, warum ich das gut finde, dass wir so begrenzt sind. Eigentlich ist Begrenzung ja was Schlechtes, aber ich finde, das ist was Gutes, weil es uns schützt. Weil es uns nämlich auch davor schützt, dass wir uns wieder zum Gott machen. Vielleicht kennst du das in deiner Gottesbeziehung, die mit Jesus schon unterwegs sind. Da passiert das immer wieder, dass wir versuchen, unser eigener Herr zu sein, unser eigener Gott zu sein. Und wenn wir jetzt so einen kleinen Hosentaschengott uns kreieren würden, also ich würde sagen, hier, das ist der Gott, den stelle ich mir so und so vor. Ja, Gott hat das und das schon für mich getan, aber das war es dann auch und alles andere. Ja, ich habe es jetzt verstanden, Gott, alles klar, ich packe dich jetzt mal in meine Hosentasche. Dann würde ich ihn jetzt in diese Hosentaschen stecken und ich hätte ihn damit ja irgendwie zum Objekt gemacht. Dann hätte ich gesagt, hey, ich bin eigentlich der Coole und das ist eigentlich mein Objekt, Gott. Und das bewahrt uns davor, nämlich zu sagen, hey, wir werden wieder Gott und wir wollen eben, oder es ist gut, dass wir uns nicht unseren eigenen Hosentaschengott kreieren. Und deswegen ist es Gott nämlich auch so wichtig, dass wir ihn nicht in irgendwelchen Gegenständen oder in irgendwelchen Bildern suchen und auch darauf festlegen, geschweige denn sogar anbeten. Ein kleiner Ausflug ins Alte Testament, ihr habt das vielleicht auch schon mal gehört, Gott hat uns Gebote gegeben, dem Volk damals, und da gibt es ein Gebot, das ist das erste Gebot, da sagt er, ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Das ist das erste. Und das zweite sagt, und du sollst dir kein Bildnis noch Gleichnis machen, noch was im Himmel oben drauf ist und was unten auf der Erde ist. Und dieses Gebot, dieses Bilderverbot, das ist dadurch zustande gekommen, dass Gott gesagt hat, genau das sollt ihr nicht. Ihr sollt nicht irgendwelche toten Gegenstände euch zurechtschustern und dann irgendwie anfangen, diese Sachen anzubeten, weil ihr denkt, dass ich da vielleicht drinne bin oder dass ich genau so bin wie diese Statue. Das bin ich nicht. Ich bin viel größer. Ich lasse mich hier nicht drauf fixieren. Und das hat er den Menschen damals schon verklickern wollen und die haben gesagt, ja, machen wir, wir halten den Bund, wir sind voll mit dir unterwegs. Ein bisschen später passiert es dann. Mose und Aaron sind wieder Moses auf dem Berg Sinai und das Volk war in der Wüste und ganz oben, wie gesagt, Mose auf dem Berg und das Volk war richtig gefrustet, die waren richtig scheiße drauf und die haben Aaron aufgefordert, das goldene Kalb zu gießen, um eben auch anzubeten, um irgendwas in der Hand zu haben, um meinen kleinen Hosentaschengott zu kreieren. Und dann hat das Volk dann immer weiter auf die Barrikaden, bis Aaron dann gesagt hat, okay Leute, alle Armbänder her, alle Ohrringe her, ich schmeiße dir das alles in einen Topf, wir zünden das an, wir gießen jetzt dieses goldene Kalb und dann könnt ihr machen, was ihr wollt, beziehungsweise dann macht, was ihr vorhabt. Könnt ihr euch ja vorstellen, dass Gott da jetzt nicht so begeistert von war, weil sie ja vorher noch gesagt haben, hey, wir halten das jetzt und wir checken das jetzt. Aber nein, die Menschen, sie waren wieder so, sie haben gesagt, sie wollen irgendwie in diesem goldenen Kalb Gott anbeten, obwohl er da eigentlich gar nicht drin ist. Und ich frage dich, ist dir das auch schon mal passiert, dass du Gott irgendwie festgelegt hast in deinem Leben? Dass du vielleicht auch jahrelang ein bestimmtes Bild von Gott hattest, so und so ist er und so möchte ich ihn eigentlich auch haben. Und du hast irgendwie gemerkt, naja, da sind auch noch andere Sachen, aber die schiebe ich unter den Tisch. Ich fixiere mich nur auf die eine Sache. Vielleicht kennst du das, ich bin ja als Jugendlicher zum Glauben gekommen, nicht als Kind, aber ich hatte schon auch so ein bisschen diese Phase von einem Wunschautomaten-Gott. Also kennt ihr vielleicht auch, wer hatte schon mal so dieses Gefühl, damals vielleicht auch als Kind, hey, ich bete jetzt und dann schenkt Gott mir das. Hat das jemand schon mal gehabt von euch und kennt das Gefühl so, ich habe mal irgendwann gedacht, Gott erfüllt mir meine Wünsche. Ja, ein paar, cool. Und genau das ist ja zum Beispiel so ein Ding, wo ich Gott einfach nur darauf fixiere, hey, ich habe einen Wunsch, Gott, das wäre super geil, wenn du den jetzt erfüllen würdest, weil dann geht es mir besser. Und ich glaube, es gibt auch noch andere Situationen, wo wir immer wieder in der Gefahr stehen, Gott zu fixieren. Vielleicht auch in der Schule, bei deinen Mitschülern, wenn ihr eine heiße Diskussion über Gott führt und der ganz stark behauptet, nee, Gott ist so und so, oder das stimmt auch gar nicht. Und du aber sagst, nee, das stimmt so nicht. Und ihr anfangt hin und her zu diskutieren und vielleicht hast du recht, vielleicht hat er recht, vielleicht hat keiner von euch beiden recht oder vielleicht haben sogar beide recht und es steckt genau viel Wahrheit in seiner Aussage und in deiner Aussage. Also, dieses Bilderverbot bewahrt uns irgendwie davor, uns zu fixieren. Und es schützt uns eben auch davor, Gott in irgendwelchen Gegenständen zu sehen, in der er gar nicht ist oder irgendwelche goldenen Sachen anzubeten, die eigentlich keinen Sinn machen. Also ich habe das schon immer mal wieder erlebt, dass Menschen da ganz stark auch eine Tradition herbringen, auch Christen eine Tradition mit sich bringen, die dann eben auch so Sachen küssen, die besonders heilig sind anscheinend. Und immer wenn ich das gesehen habe, dann habe ich das komisch gefunden, weil ich dachte, nein, Gott ist, wie das Kind gesagt hat, überall. Und ich weiß nicht, irgendwie das mit diesem Gegenstand küssen und anbeten, das war nicht meins. Und es schützt uns, glaube ich, auch noch vor Überheblichkeit, dass wir eben sagen, hey, wir haben es jetzt verstanden. Und jetzt sagt der eine von euch oder so, vielleicht, ja, Maxi, pass auf, Auf der einen Seite erzählt sie uns jetzt hier, wir sollen Gott nicht festlegen und das Bilderverbot in der Bibel, das gibt es ja auch noch. Und auf der anderen Seite lese ich aber, wenn ich die Bibel aufschlage, Caro hat einen super Tipp gegeben, liest die Bibel, da sind so viele Bilder drin, was mache ich denn damit? Warum stehen denn so viele Bilder in der Bibel? Warum? Und was stimmt denn jetzt eigentlich? Und ich glaube, dass so unmöglich das manchmal auch ist, von Gott zu reden in unserem begrenzten Denken, so notwendig ist es aber auch, dass wir von Gott reden. Warum ist es notwendig, dass wir trotzdem uns über Gott unterhalten, uns auch über diese Bilder unterhalten? Ich glaube, dass es wichtig ist, weil sobald wir einen bildlosen Glauben haben, dann haben wir auch gleichzeitig einen trostlosen Glauben. Weil wir diese Bilder, wir Menschen sind so getickt, wir brauchen irgendwas zum Greifen, irgendwas zum Veranschaulichen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mal ein IKEA-Regal oder sonst was aufgebaut habt. Also ich brauche immer so eine Bauanleitung, damit ich es mir einfach besser vorstellen kann. Wir Menschen sind irgendwie so, dass wir was bildlich vor den Augen haben müssen. Und das weiß Gott ja auch, weil er uns ja auch geschaffen hat. Und deswegen ist es doch auch gut, dass wir diese Bilder haben, damit Gott nicht einfach irgendein abstraktes Wesen im Himmel wird oder so oder auf dieser Welt, sondern dass es wirklich konkret wird. Und wenn du dir mal die Psalmen durchliest, hey, da sind so viele Menschen, die ganz viele Gebete aufgeschrieben haben, wo sie gesagt haben, hey, Gott ist meine Burg, Gott ist mein Fels, Gott ist meine Zuflucht. Und so viele Sachen und Bilder benutzt haben, weil sie daran gemerkt haben, hey, das sind Sinnbilder dafür, wie Gott eigentlich sein kann oder wie Gott ist. Er ist wie eine Burg, wo ich Schutz finde. Oder der Fels, Gott ist nicht wirklich ein Fels, aber er ist der Fels in der Brandung, seine Zusagen, die sind felsenfest zum Beispiel. Und das hilft dir und das hilft mir, wenn wir im Alltag unterwegs sind und wenn wir uns auf den Weg machen. Und dadurch füllt sich irgendwie auch unser Bild und unser Denken über Gott. Vielleicht könnte man sagen, wir nehmen immer wieder ein kleines Stück Pizza von dieser großen Gottestorte oder Gottespizza, aber wir bleiben immer begrenzt. Und zum anderen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir diese Bilder nutzen oder auch reflektieren, weil sie was mit deiner Gottesbeziehung zu tun haben. Jetzt können wir ja sagen, jetzt reden wir hier die ganze Zeit schön über Bilder. Ey, aber was hat das denn jetzt mit mir zu tun? Ich suche mir einfach irgendein Bild aus, denke, Gott ist so und dann ist gut. Könnte jetzt einer von euch sagen. Aber dieses Gottesbild, was du oder dein Bild über Gott oder was anders, was er dir schon gezeigt hat in deinem Leben, wie er ist, das prägt ganz, ganz entscheidend deine Gottesbeziehung. Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Wenn ich glaube, dass Gott allmächtig ist und Wunder tun kann, auch heute noch, dann wirkt sich das auf meine Gottesbeziehung aus. Und wie? Weil ich ihm in meinem Gebet sage, hey, pass auf, Jesus, ich habe einen Kollegen, der ist hat sich das Bein gebrochen beim Fußball und ich möchte, dass der keine Komplikationen haben, dass der geheilt wird. Ich möchte, dass du ihm hilfst, dass du ihm hilfst. Das ist mein Gebet. Und das würde ich ja nicht beten, wenn ich glaube, Gott ist gar nicht so der Allmächtige und der hat eigentlich gar nicht so diese Wunderkraft. Ihr versteht, was ich meine. Und ich glaube, dass wir das deshalb wichtig ist, dass wir uns verschiedene Gottesbilder auch mal anschauen, die es eben gibt. Geh mal gerade. Genau. Also welche Gottesbilder gibt es eigentlich oder welche sind so die gängigen, die wir kennen? Ich habe mal, bevor ich diese Bilder durchgehe, habe ich euch ein Bild von mir aus meinem letzten Urlaub mitgebracht, an dem ich nochmal was deutlich machen möchte. Und zwar, das ist die Zwillingsbucht auf Korfu. Ihr seht das Bild in meinem Feed. Wunderschön, habe ich auch noch drunter geschrieben. Also diese zwei Strände, es ist wirklich richtig toll da. Ich habe bei diesem Bild, natürlich seht ihr auch, ich habe es bearbeitet. Ich stand genau am richtigen Punkt, damit ich dieses Ding treffe. Ich habe an der Sättigung gedreht, ich habe an der Farbkurve gedreht, ich habe so viel gemacht, damit das Bild so aussieht und ich finde, es ist mir ganz gut gelungen. Aber jetzt könnte man ja sagen, okay, das ist das Bild, Maxi, was du uns jetzt von Korfu zeigst. Und so muss Korfu jetzt ja sein und ich hoffe und ich wünsche euch auch, dass ihr mal Zeit und Geld habt, auch mal nach Korfu zu fliegen und euch die Insel anzugucken, denn die ist wirklich schön. Aber jetzt passt auf, Korfu ist eben nicht nur so, sondern es hat auch andere Seiten. Das ist ein Bild, was ich auch mitgebracht habe. Und diese Ecke gibt es nicht nur einmal auf Korfu. Diese Ecke gibt es da an ganz vielen Straßen, wenn man so mit seinem kleinen Mietwagen unterwegs ist. Und man sieht immer wieder diese meterlangen, meistens auch wirklich in Kurven, diese voll übermüllten Sachen da und Orte, wo ich dann immer gedacht habe, boah, wie kann diese Insel so schön sein, aber gleichzeitig auch irgendwie so viel Dreck haben. Hätte ich euch jetzt nur das Bild gezeigt, dann wäre euer Bild natürlich klar, Korfu wunderschön. Wenn ihr jetzt das zweite daneben legt, vielleicht sagt ihr, na, nee, wenn Maxi sagt, das ist jetzt alles so ein bisschen viel Müll und so, dann fahre ich da gar nicht mehr hin. Also ihr merkt, wenn wir uns diese Bilder angucken und eins nur alleine stehen lassen, dann wird es irgendwann mal einseitig, dann wird es irgendwann schief. Deswegen ist wichtig, sich das anzugucken. Und für dich nochmal die Frage, welches Gottesbild hast du eigentlich? Ich fange mal an mit dem Leistungsbuchhalter oder Gesetzesgott, so habe ich den mal genannt. Und dieses Gottesbild ist meiner Meinung nach falsch. Also dieses Leistungsbuchhalter und Gesetzesgott, was meint es? Ich habe es hier mal aufgeschrieben. Da ist das Du musst an der Tagesordnung. Also wenn du irgendwie merkst oder das Gefühl hast, ja, Gott möchte, dass ich oder sagt mir, ich muss das und das und das tun und das mit so einem Zwang und mit so einem Unwohlseingefühl, dann würde ich sagen, das ist nicht Gott. Weil Gott uns Freiraum lässt und wenn er uns um was bittet, dann macht er das in Freiheit und nicht mit irgendeinem Zwang. Oder es kursiert ja auch immer wieder so, dass man, du musst bei Gott alle Gebote und Gesetze befolgen und dann erst bist du richtiger Christ und dann erst hat Gott dich lieb. Wenn ich sowas höre, kriege ich so eine Krawatte, weil das zutiefst falsch ist. Wir müssen da nicht irgend erst eine Bedingung erfüllen, dass Gott uns liebt, dass Gott dich liebt, dass Gott mich liebt. Wir müssen da nicht irgendeine Bedingung erfüllen. Der sagt nicht erst, du musst das und das erreicht haben beim Thema Leistung. Du musst nicht erst, sondern Gott ist bedingungslose Liebe und er liebt uns bedingungslos. Er ist für uns da. Und das ist das, wo ich sage, das ist ein Bild, wenn man das hat, das wünsche ich jedem, dass Gott ihm da hilft, das zu durchbrechen oder dass man sich Hilfe sucht oder sagt, hey, ich lasse für mich beten, weil ich merke, irgendwie habe ich da auch echt mit zu schaffen. Da ist ein richtiges Druckgefühl hinter. Mein zweites Bild ist der liebevoll sympathische Kuschelgott, so habe ich es mal genannt. Und das ist natürlich grün, das ist richtig. Aber ich sage, gibt noch eine kleine Einschränkung dazu. Also wenn wir uns diesem Gottesbild einfach mal nähern, und ich glaube, das würdet ihr alle unterschreiben, hoffe ich zumindest, ich unterschreibe das auch, dass Gott natürlich Gott ist Liebe. 1. Johannesbrief, Kapitel 4 sagt, Gott ist die Liebe. Der ist nicht wie die Liebe oder der ist nur so ein bisschen Liebe, sondern der ist die Liebe in Person. Das ist Liebe und deswegen ist er natürlich ein liebevoll sympathischer Gott, aber ich habe da noch hingeschrieben Kuschelgott. Ich habe da Kuschelgott hingeschrieben, weil ich schon auch beobachte und das erlebe ich natürlich auch in meinem Leben, ich weiß um Gottes Gnade, ich weiß darum, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, für meine Sünden und dass ich das verstehe oder dass ich da immer mich wieder dran orientiere, das ist für mich kerzenklar. Und trotzdem habe ich und erwische ich mich selber immer wieder dabei, dass ich in meinem eigenen Gebetsleben oder in meiner eigenen, mit einer eigenen Gottesbeziehung im Alltag, dass ich mich dabei erwische, ja, irgendwie Gott auch wieder so ein bisschen so, ihr merkt das, so wieder so ein bisschen in die Versuche für mich zu haben und ja, Gott ist ja immer sowieso für mich da und es läuft ja alles und er macht immer nur das, was für mich gut ist und so. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Da erwische ich mich auch ganz oft dabei, dass wir so ein bisschen kuschelgottmäßig unterwegs sind. Versteht mich nicht falsch, das ist nicht falsch. Gott ist für uns da. Gott sorgt sich um uns. Gott hat auch ein mega Interesse daran, dass du dich meldest, dass er mit dir Beziehungen haben kann. Das ist keine Frage. Aber ich glaube, wenn wir nur dieses Bild haben, dann wird es an der einen oder anderen Stelle auch schwierig. Weil ich glaube, Gott ist noch viel mehr als nur der liebevoll sympathische Kuschelgott. Der Helfer und Problemlöser Gott, eng verwandt irgendwie auch mit dem liebevoll sympathischen Gott, der ist auch grün, weil ich weiß, dass Gott mir schon unglaublich viele Male geholfen hat, vielleicht auch schon dir. Du hast vielleicht gebetet in der Schule für eine Klassenarbeit, dass das gut läuft, dass du das Gelernte abrufen kannst und dann kam sogar die 2 oder die 1. Du hast gebetet, weil du dich mit deiner Freundin oder deinem besten Freund gestritten hast und du merkst einfach, boah, ey, da ist so ein Graben zwischen uns. Ich weiß nicht, wie ich den wieder zusammenkriegen soll. Und dann hast du gebetet und hast vielleicht auch mit der Person ein Gespräch geführt, ihr habt euch wieder versöhnt. Das macht Gott möglich und da hilft er uns natürlich auch bei unseren Problemen und bei unserem Leben und bei unserem Alltag. Aber ich höre auch Menschen, die sagen, mit Gott wird immer alles gut. Immer. Solche Leute höre ich auch und da muss ich euch sagen, das habe ich so noch nicht in der Bibel gelesen. Klar, Gott möchte, dass wir alle Dinge zum Besten dienen. Das hat er gesagt, ja, das ist klar. Aber diesen Automatismus, den finde ich schwierig. Dass wir anfangen zu sagen, ja, Gott ist immer dafür, dass mir gut geht. Und ganz schlimm finde ich, wenn das auch noch versprochen wird. Wenn es irgendwie, wenn einer kommt und irgendwie Gebet sucht oder so, dann bete ich natürlich auch mit voller Hoffnung, mit vollem Vertrauen darauf, dass Gott diesen Menschen heilt und auch ihn befreit und ihn freisetzt und sowas. Das finde ich total gut und da glaube ich total zutiefst und fest dran. Und trotzdem werde ich niemals sagen, das ist übrigens 100% Trefferquote, Gott macht das immer, warte nur genug ab und dann gehst du gleich raus und dann bist du geheilt. Das würde ich niemals machen, weil Gottes Wirken ist unverfügbar. Und das möchte ich mir niemals irgendwie als Joker aus der Tasche ziehen. Mutig und hoffnungsvoll dafür beten, hey, ich finde das klasse, wir müssen es viel öfter machen, füreinander zu beten, aber eben nicht in diesem Automatismus. Und wenn ich nämlich in mein Leben schaue und wenn du auch vielleicht in dein Leben schaust, dann merkst du nämlich ganz schnell, dass dieser Automatismus manchmal nicht greift. Also wer jetzt von euch sagt, nee, Gott, also ich habe immer gebetet und Gott hat bislang immer alle meine Gebete gehört, der darf gerne nachher nochmal zu mir kommen, dann gehen wir auch gerne irgendwie, könnt ihr das auch im geschützten Rahmen erzählen, das würde mich mal interessieren, wenn das einer von euch sagt, aber das habe ich so noch nicht erlebt, auch in meinem Glaubensleben noch nicht. Und deswegen, ja, es ist total gut, dass Gott uns hilft und unsere Probleme lösen kann, aber er bewahrt uns auch nicht immer davor. Psalm 23, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Da sagt Gott nicht, nee, ich lasse dir das finstere Tal manchmal gar, also da gibt es das gar nicht, sondern manchmal passiert es auch im Leben, dass wir durch ein finsteres Tal müssen, wo wir durch eine richtige Scheißzeit gehen. Und auch dann sagt Gott, ich bin dabei, ich gehe da mit hindurch. Und das finde ich das Geniale daran, dass Gott eben da ist und dass er das zugesagt hat. Dann habe ich noch zwei, der uns fremde und ambivalente Gott. Gott hat die Menschen lieb, ja, er ist für uns da, er ist treu. Und er ist aber auch ein gerechter Gott. Und im Alten Testament ist er auch ein eifernder Gott. Und das erlebt man immer wieder an unterschiedlichen Stellen. Wenn ihr mal vielleicht die Bibel durchgelesen habt oder mal ein bisschen weiter im Alten Testament rumgeblättert habt, dann merkt ihr, also da gibt es auch Stellen, die sind wirklich haarig. Wo ich so denke, wo ich auch im Gebet bin und sage, Gott, pass auf. Also du sagst, du bist Liebe, du liebst mich, ich kann voll auf dich setzen. Und dann lese ich da aber auch so, dass da Kriege geführt werden und dass du dein Volk Israel natürlich beschützt, aber dass da dadurch natürlich auch andere Menschen draufgehen, andere Völker, die natürlich das Volk Israel platt machen wollen. Und dann habe ich da auch ganz schön zu kämpfen mit. Und das könnt ihr mir glauben. Also diese Stellen, die bohren schon auch ganz schön in meinem Körper oder in meinem Gedanken, wo ich so denke, naja, Gott ist doch Liebe und Gott ist doch zutiefst gut. Und dann lese ich aber auch diese schwierigen Stellen, diese mir fremden Stellen, wo ich Fragen habe an Gott, wo ich sage, warum hast du das so gemacht? Und ich glaube, das Wichtige ist im Umgang mit diesen Stellen, dass wir sie in allererster Linie nicht verschweigen und unter den Tisch kehren. Klar, wir lesen die Bibel immer ein bisschen selektiv. Wir gucken immer auch so, was lesen wir jetzt gerade, worauf haben wir Bock. Das ist bei jedem von uns so, glaube ich. Aber dass wir nochmal sagen, ey, diese Stellen gibt es auch. Jetzt könnte man sagen, ja, ist das Alte Testament, Maxi, Volk Israel, die Juden und so. Das betrifft uns ja gar nicht mehr. Das Alte Testament gehört noch genauso zu unserem Christsein dazu, wie sonst auch. Aber diese ambivalenten Geschichten oder diese Stellen, die mir zu schaffen machen, die bringe ich auch vor Gott. Dann sage ich einfach, ich finde da keine Antwort drauf. Kannst du mir bitte das mal erklären? Und bei manchen Sachen, da habe ich vielleicht eine leise Ahnung und merke, ja, okay, Gott, ich kann mir das vorstellen so, aber bei manchen Sachen stehe ich da und denke, keine Ahnung, warum er da hat Menschen abschlachten lassen. Klar, sein Volk Israel ist durchgekommen zum Beispiel, aber ja, dafür mussten auch ganz schön viele Leute dran glauben. Finde ich jetzt nicht als, ja, ihr wisst, glaube ich, auch, was ich meine. Und in solchen Situationen hilft es mir, mich an Gott zu wenden und nicht zu sagen, ja, dann will ich mit diesem Gott gar nichts mehr zu tun haben. Vielleicht bist du auch hier zum ersten Mal und sitzt hier schon, Luft wird langsam stickig, der Typ redet schon so lange, der soll langsam mal zum Punkt kommen. Jetzt war hier eben auch noch Worship oder Lobpreis, verstehe ich auch noch nicht. Wenn du vielleicht hier eingeladen worden bist und noch absolut keine Ahnung hast von diesem Ganzen, was jetzt hier gerade passiert ist, dann vielleicht hast du auch so ein Bild. Ja, dieser ganze Glaube, Märchenkram und das funktioniert da sowieso nicht alles. Ich möchte dir Mut machen, da wirklich dich auf die Suche zu machen und diesen Gott kennenzulernen. Und nämlich den Gott kennenzulernen, der sich in Jesus Christus uns nochmal ganz anders und ganz konkret gezeigt hat. Weil ich nämlich glaube, auch in diesen Situationen, wo ich Fragen an Gott habe, dann schaue ich zu diesem Jesus Christus, zu dem menschgewordenen Gott, der auf unsere Erde gekommen ist. Und dann weiß ich auch, oder dann kann ich auch erahnen, wie liebevoll und kraftvoll er auch ist. Und das Schöne ist, dass Gott eben Mensch geworden ist und er nicht bei sich da oben geblieben ist, sondern dass er auch runtergekommen ist in unser kleine Box, in unser kleines Denken, zu dir und zu mir, zu jedem Einzelnen von uns. Und das ist das Geniale, und das ist auch das Geniale, was mich damals dazu bewogen hat, zu sagen, Jesus, wir probieren das aus. Ich habe jetzt viel von dir gehört im Konfi-Unterricht. Ich war im Konfi-Unterricht 2 Jahre lang Vollstoff, richtig mit auswendig lernen und so. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich so viel von diesem Typen gehört, von diesem Jesus. Jetzt bete ich zu ihm und sage, ich probiere es aus. Wenn es nichts ist, dann können wir sagen, okay, Jesus, ich habe es mit dir probiert, okay. Aber ich habe gesagt, ich probiere es jetzt an dich mal aus. Weil ich gemerkt habe, dieser Jesus, der ist mir so zugewandt, der ist so konkret, da ist Gott so Mensch geworden, der kennt alle meine Gefühle. Der weiß, wie es mir geht in meiner tiefsten Nacht. Der weiß, wie es mir geht, wenn ich morgens aufstehe und sage, hey, ich könnte den Tag umarmen. Ich bin richtig happy. Der weiß das alles. Und der ist auch durch die tiefste Scheiße ist der durchgegangen am Kreuz. Und das finde ich das Geniale und das, warum ich gesagt habe, ich möchte mit diesem Jesus leben. Wie gesagt, vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier, hörst das alles, denkst dir, Jesus, wer ist das jetzt? Hey, sprich nachher mit Mitarbeitern, komm auf mich zu oder nutz die Gebetsangebote. Und vielleicht ist das für dich heute nochmal ganz neu und du merkst, hey, dieser Jesus, ich möchte ihn auch mal kennenlernen. Dann melde dich bei den Leuten an der Gebetsstation, die beten gerne für dich und helfen dir auch weiter in deinem Start. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ja, alter Hut, ich bin ja schon Christ und so, möchte ich dich trotzdem herausfordern. Ich habe jetzt 5 kleine Schritte oder 6 kleine Schritte, was du tun kannst nach diesem Abend, weil ich nämlich glaube und ich hoffe und es ist mein Gebet, dass dieses Thema, oh mein Gott, dass das jetzt nicht hier heute Abend mit vorbei ist und ihr nach Hause geht und sagt, ja, habe ich jetzt gehört, ist okay, sondern dass das weiter in euch arbeitet, dass ihr euch auf die Suche macht nach dem, wie Gott ist und dass ihr ihn bittet darum, hey, Gott, zeig mir immer wieder neu, wie du bist und zeig mir auch mal eine andere Seite, zeig mir mal ein anderes Stück Pizza. Zeig mir das einfach. Und ich weiß, ich werde niemals die ganze Pizza in diesem Leben kriegen, aber zeig mir mal wieder eine neue Art und eine neue Eigenschaft von dir. Und ich finde das genial, dieser Satz, komm und überzeuge dich selbst. Das steht im Johannesevangelium, in den ersten Begegnungen, wo Nathanael und Philippus miteinander reden und Philippus sagt, hey, also Philippus ist gerade auch voll Feuer und Flamme für Jesus und dann läuft er hin und trifft diesen Nathanael und Philippus sagt, hey, Nathanael, weißt du, was passiert ist? Und er so, nö, was denn? Ey, ich habe den Messias gefunden. Und dann sagt er, wie, wo? Und dann, ja, in Nazareth, der kommt aus Nazareth. Und dann sagt der Nathanael, weil er irgendwie schockiert war oder so und das nicht fassen konnte, ja, wie, aus Nazareth? Da kann doch aber gar nichts Gutes kommen. Hey, also Nazareth, das ist doch so ein kleines Kaff. Hey, da soll der Messias herkommen? Der groß versprochene, angekündigte Messias aus so einem Dorf? Da merkt er, der Nathanael hat auch ein bestimmtes Bild von Nazareth in dem Fall. Und was sagt dieser Philippus zu Nathanael? Hey, komm und überzeuge dich selbst. Das kann dir kein Mensch abnehmen. Den Schritt musst du selber gehen. Ob du den heute machst, ob du den in 2 Jahren machst, ob du den schon mal gemacht hast und immer wieder neu gehst. Hey, komm und überzeuge dich selbst. Das ist das, was der Philippus dem Nathanael gesagt hat, aber das, was ich euch auch heute mitgebe und mir immer auch wieder sage, komm und überzeuge dich selbst. Wenn du Gott mal erleben willst und erfahren willst, dann kannst du es nur in einer Beziehung mit ihm. Ja, bete. Bete mit Gott, rede mit ihm über die schwierigen Seiten, leg ihm die hin, sag, ich kann das auch nicht verstehen, ich bin auch mal richtig böse auf dich. Das macht es, der hält es aus. Oder was ich mir angewöhnt habe, ich habe jetzt in meiner Bibel ein bestimmtes Anstreichsystem. Ich habe das vorher nie so richtig gemacht. Also ich habe immer irgendwie einen Bleistift genommen und habe immer so munter drauf losgemalt. So. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Und jetzt habe ich mir aber so ein Anstreichsystem gemacht, wo ich ganz konkrete Farben genutzt habe. Und speziell auch eine Farbe, ich glaube grün ist es, für die Eigenschaften Gottes. Jedes Mal, wenn ich einen Text jetzt lese, nehme ich den grünen Stift und gucke und scanne den Text, steckt da irgendetwas über Gottes Eigenschaft drin? Und dann markiere ich mir das. Dann habe ich noch einen blauen, der ist für Gottes Handeln. Also wenn ich irgendwo in dem Text lese, was Gott getan hat, ob er befreit hat, ob er Sünden vergeben hat oder, ob er Menschen geholfen hat, dann markiere ich mir das mit blau. Und dann habe ich noch eine spezielle Farbe rot und zwar, da markiere ich mir alles, Also ich habe noch mehr Farben, aber das sind so die drei, die ich jetzt mal nennen will. Und die rote ist für mich, wo ich immer wieder was lese, wo er, wo es um Erlösung geht, um das Kreuz, um das, was er da getan hat, dass er das für mich getan hat, das markiere ich mir immer rot. Und also ich habe mir jetzt die Bibel neu gekauft, neue Genfer, ich habe aber schon angefangen. Das ist genial, wie sich das, wenn ich das aufschlage, die Seiten, und dann sehe, oh krass, ganz viel Blau, ganz viel Gottes Handeln. Oder ich sehe ganz viel Grün, geil, Gott hat hier richtig, da lerne ich richtig was über Gott. Und das motiviert mich auch immer noch weiter, da diese Sachen durchzulesen und zu markieren, weil ich davon Gott auch immer wieder ja, mehr kennenlernen kann. Frag deine Jugendreferentin, deinen Jugendreferenten, deinen Jugendleiter, deinen Hauskreisleiter, frag die, wenn du Fragen hast. Das ist auch eine Möglichkeit, Gott zu erfahren, beziehungsweise im Gespräch mit anderen Christen über Gott zu sein. Vielleicht haben die schon auch was anderes verstanden, was du noch nicht verstanden hast. Oder auch Gott durch andere Menschen entdecken. Den Punkt habe ich jetzt hier ausgelassen, aber das ist natürlich auch, Gott lebt in uns und wir sind Licht in dieser Welt, im besten Fall. Und die von diesem Licht strahlt auch immer wieder was ab. Das war auch ein Grund, warum ich mich auf die Suche nach Jesus gemacht habe, weil ich gemerkt habe, diese Mitarbeiter da, die haben was, was ich nicht habe. Ich kann euch nicht sagen, was ich da gespürt habe, aber ich habe gemerkt, die Leute haben was, was ich nicht habe und ich muss dahin. Und das war für mich so, wo ich merke, ey, lasst uns gegenseitig uns anschauen. Da können wir ganz viel Gottes Güte, Gottes Liebe drin erkennen. Natürlich immer auch ein bisschen verzerrt, weil wir Menschen sind, klar, aber wir können, Gott strahlt durch uns und wir können das auch in anderen sehen. Und das wünsche ich uns, dass wir eben, wie gesagt, nicht dabei stehen bleiben an diesem Abend, sondern dass wir weitergehen und dass wir uns immer wieder auf die Suche machen nach Gott und wie er ist. Und dass vielleicht auch dein eines Gottesbild, was du vielleicht jetzt hier auch an der Wand gesehen hast, vielleicht nochmal bedenkst oder nochmal korrigierst oder ergänzt. Und diese Tipps können dir dazu helfen. Amen.